Die Hand des Todes. Minerva kochte gute Suppe. Maggie hatte sie oft gegessen, als sie bei Finolio gewohnt hatte, und der Duft, der aus ihrer dampfenden Schale aufstieg, war so köstlich, dass die große, kühle Höhle ihr für einen Moment tatsächlich wie ein Zuhause erschien. »Bitte, Maggie, iss endlich etwas«, hatte Resa zu ihr gesagt. »Ich habe genauso wenig Appetit wie du, aber es hilft deinem Vater bestimmt nicht, wenn wir aus Sorge um ihn verhungern.« »Nein, vermutlich nicht.« Als sie Farid am frühen Morgen gebeten hatte, die Feuerbilder noch einmal für sie zu rufen, waren die Flammen blind geblieben. »Man kann sie eben nicht zwingen«, hatte Farid ärgerlich gemurmelt, während er die Asche zurück in den Beutel füllte. »Die Flammen wollen spielen, also muss man ihnen vormachen, dass man eigentlich nichts von ihnen will. Aber wie soll ich das, wenn du in sie hineinstarrst, als ginge es um Leben und Tod?« Worum ging es sonst? Selbst der schwarze Prinz machte sich Sorgen um Mo. Er hatte beschlossen, Violante mit ein paar Männern zur Burg im See zu folgen. Schon morgen wollte er aufbrechen. Aber Resa und Maggie würde er nicht mitnehmen. »Natürlich nicht«, hatte ihre Mutter bitter geflüstert. »Diese Welt gehört den Männern.« Maggie nahm den hölzernen Löffel, den Doria ihr geschnitzt hatte. Es war ein sehr guter Löffel, und rührte lustlos in der Suppe herum. Jaspis lugte begehrlich zu ihr herüber. »Natürlich. Glasmänner lieben Menschenessen, obwohl es ihnen nicht bekommt.« Jaspis verbrachte trotz Farids Rückkehr immer mehr Zeit mit Doria. Maggie verwunderte das nicht. Farid war alles andere als gesprächig, seit Staubfinger ihn erneut fortgeschickt hatte. Die meiste Zeit strich er ruhelos durch die umliegenden Berge oder versuchte, die Bilder im Feuer zu rufen. Roxane hatte bislang nur ein einziges Mal in die Flammen gesehen. »Ich danke dir«, hatte sie danach mit kühler Stimme zu Farid gesagt. »Aber ich höre lieber weiter auf mein Herz. Es sagt mir gewöhnlich, ob es ihm gut geht.« »Na bitte, habe ich es Staubfinger nicht gesagt?« hatte Farid geschimpft. »Warum hat er mich zu ihr geschickt? Sie braucht mich nicht. Sie würde mich forthexen, wenn sie könnte.« Doria hielt Jaspis seinen Löffel hin. »Gib ihm nichts«, sagte Maggie. »Es bekommt ihn nicht. Frag ihn.« Sie mochte Jaspis sehr. Er war so viel freundlicher als Rosenquarz, der nichts lieber tat, als zu schimpfen und sich mit Finolio zu streiten. »Sie hat recht«, murmelte Jaspis zerknirscht, doch seine spitze Nase schnupperte, als wollte er den gläsernen Leib wenigstens mit dem verbotenen Duft füllen. Die Kinder, die um Maggie herumsaßen, kicherten. Sie alle liebten den Glasmann. Doria musste ihn oft vor ihren kleinen Händen in Sicherheit bringen. Den Marder liebten sie ebenso, aber Schleicher schnappte und fauchte, wenn ihm all die Kinderliebe zu viel wurde. Der Glasmann dagegen konnte sich der Menschenfinger kaum erwehren. Die Suppe roch wirklich gut. Maggie tauchte den Löffel in die Schale und fuhr zusammen, als ihr die Elster auf die Schulter flatterte, die dem Gecko zugeflogen war. Der Vogel schien inzwischen ebenso in die Höhle zu gehören wie Schleicher und der Bär, aber Resa mochte ihn nicht. »Weg mit dir!« fuhr sie die Elster an und scheuchte sie von Maggies Schulter. Der Vogel krächzte aufgebracht und stieß mit dem Schnabel nach ihrer Mutter. Maggie erschrak so sehr, dass sie sich die heiße Suppe über die Hände goss. »Entschuldige.« Resa tupfte ihr mit dem Saum ihres Kleides die Brühe von den Fingern. »Ich kann diesen Vogel nicht ausstehen. Wahrscheinlich, weil er mich an Mortola erinnert.« »Die Elster. Natürlich.« Maggie hatte schon lange nicht mehr an Capricorns Mutter gedacht, aber sie hatte auch nicht wie Resa dabei gestanden, als Mortola auf Mo geschossen hatte. »Es ist nur ein Vogel«, sagte sie und war in Gedanken schon wieder weit fort, ihrem Vater nach. Sie hatte in Finolios Buch nur wenige Worte über die Burg im See gefunden. Tief in den Bergen, in der Mitte eines Sees, eine endlose Brücke über schwarzem Wasser. Ob Mo gerade darüber ritt? Was, wenn sie und Resa dem schwarzen Prinzen einfach folgten? »Hörst du, Maggie? Egal was geschieht, ihr dürft mir nicht folgen. Versprich es mir.« Resa wies auf die Schale in ihrem Schoß. »Maggie, bitte iss.« Aber Maggie wandte sich zu Roxane um, die sich hastig einen Weg durch die essenden Kinder bahnte. Ihr schönes Gesicht war so blass, wie Maggie es seit Staubfingers Rückkehr nicht mehr gesehen hatte. Resa richtete sich besorgt auf. »Was ist passiert?« Sie fasste nach Roxanes Arm. »Gibt es Neuigkeiten? Habt ihr etwas von Mo gehört? Du musst es mir sagen.« Aber Roxane schüttelte den Kopf. »Der Prinz«, Die Angst in ihrer Stimme war nicht zu überhören. Es geht ihm nicht gut und ich weiß nicht, was es ist. Er hat furchtbare Krämpfe. Ich habe ein paar Wurzeln dabei, die vielleicht helfen werden. Sie wollte weiter, doch Resa hielt sie zurück. Krämpfe? Wo ist er? Maggie hörte das Heulen des Bären schon von Weitem. Der starke Mann blickte drein wie ein verzweifeltes Kind, als sie sich an ihm vorbeidrängten. Baptista war auch da, der Holzfuß, der Elfenschreck. Der schwarze Prinz lag ausgestreckt auf dem Boden. Minerva kniete neben ihm und versuchte, ihm etwas einzuflößen, doch er krümmte sich vor Schmerz, presste sich die Hände auf den Leib und rang nach Atem. Schweiß stand ihm auf der Stirn.
»Bär, sei still«, stieß er hervor.
Die Worte kamen ihm kaum über die Lippen. Er hatte sie blutig gebissen vor Schmerz. Doch der Bär fuhr fort zu heulen und zu schnauben, als ginge es ihm ans eigene Leben.
»Lasst mich durch!«
Resa schob sie alle zur Seite, auch Minerva, und nahm das Gesicht des Prinzen zwischen die Hände.
»Sieh mich an!« sagte sie. »Bitte, sieh mich an!«
Sie strich ihm den Schweiß von der Stirn, sah ihm in die Augen. Roxane kam zurück, ein paar Wurzelstücke in der Hand, und die Elster flatterte dem Gecko auf die Schulter. Resa starrte sie an.
»Starker Mann«, sagte sie so leise, dass nur Maggie sie hörte, »fang diesen Vogel.«
Die Elster ruckte mit dem Kopf, während der schwarze Prinz sich in Minervas Armen krümmte. Der starke Mann blickte Resa mit tränenverschleiertem Blick an und nickte. Doch als er einen Schritt auf den Gecko zumachte, flatterte die Elster davon und hockte sich hoch unter der Höhlendecke auf einen Vorsprung. Roxane kniete sich neben Resa.
»Er ist bewusstlos«, sagte Minerva, »und seht, wie flach er atmet.«